Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. 19 Jahre, diese Zahl ist gleich doppelt wichtig im aktuellen Roman Die vorletzte Frau von Katja Oskamp. Denn 19 Jahre Altersunterschied trennen Ich-Erzählerin Katja und Tosch, ihre große Liebe. Und genau 19 Jahre wird ihre Beziehung andauern, um die es in dem Buch geht. Die Ich-Erzählerin heißt nicht nur Katja, sie hat auch sonst auffällig viel gemeinsam mit Autorin Katja Oskamp. Zum Beispiel sind beide 1970 in Leipzig geboren. Ich grüße Sie, Katja Oskamp.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Oskamp, auf dem Cover steht zwar dick und fett Roman, das ist ja so eine Gattung, die den Autoren und Autorinnen sämtliche Freiheiten lässt. Trotzdem wird von Anfang an klar, dass es nicht irgendein Leben, das Sie da beschreiben, sondern Ihr eigenes. Zu welchem Zeitpunkt Ihrer Beziehung mit Tosch wurde Ihnen klar, das muss ich aufschreiben?
Also eigentlich natürlich erst hinterher, ne, dass man so richtig die Form findet und auch den Zeitausschnitt und so. Ich bin schreibend immer irgendwie unterwegs. Also ich habe da sicherlich schon sehr früh ein paar Skizzen angefertigt und mir ein paar Sachen notiert und kleine Texte geschrieben, die dann aber gar nicht am Schluss im Buch vorkommen. Also man ist ja irgendwie immer am Wursteln und am Sammeln und Denken. Und was dann irgendwann am Schluss richtig in so einem Buch landet, ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Also man kann das eigentlich gar nie genau mit so einem Datum beantworten.
Beim Lesen ist mir immer wieder vor allem ein Adjektiv eingefallen und das war schonungslos. Also nicht nur, was so die Leidenschaft und die tiefe Verbundenheit und auch die Sexualität angeht, die Sie zwischen Katja und Tosch schildern, sondern vor allem auch in Bezug auf die schwere Krankheit, die Tosch ja dann tatsächlich krebstierartig befällt und die Liebe auf eine extrem große Probe stellt. Hätten Sie dieses Buch auch in einer weniger schonungslosen Light-Version schreiben können?
Ich nicht, vielleicht jemand anders. Ich kann mir das sozusagen dann immer gar nicht mehr aussuchen. Wenn ich so einen Stoff habe und auf dem rumkaue, dann muss ich alles auf den Tisch hauen. Und dann muss ich also alles Tolle, alles Schöne, alles Glückliche und auch alles Schreckliche, Schmerzhafte mit der gleichen Intensität schildern. Weil ich will ja sozusagen eine gewisse Wahrheit rausfinden oder ich will ja mir eine Frage beantworten. Deswegen ging das in meinem Fall nur so, entweder ganz oder gar nicht.
Tosch ist ein Spitzname, hinter dem sich ein anderer bekannter Schriftsteller versteckt. Das ist nicht schwer zu erraten, weil ihr gemeinsames Künstlerleben ja auch teilweise öffentlich stattfand. Ich verrate jetzt trotzdem nicht, wer sich hinter Tosch verbirgt. Das dürfen Sie, wenn Sie das mögen. Aber in Die vorletzte Frau beschreiben Sie ja tatsächlich intimste Details. Fand Tosch das von Anfang an in Ordnung, dass Sie darüber schreiben? Oder haben Sie sich diese Frage gar nicht gestellt und haben auch ihn gar nicht gefragt?
Nee, also diese Frage kommt immer jetzt im Nachhinein wirklich, die wird mir oft gestellt, beim Schreiben und beim Arbeiten selber ist das nie das Kriterium. Es geht immer darum, möglichst genau zu sein. Und das Schonungslose oder das Intime betrifft ja nicht nur Tosch, sondern auch mich selbst. Also es ist ja nicht so, dass ich da eine einzelne Figur besonders vorführen würde, sondern es geht ja um eben um Genauigkeit und es geht eigentlich immer nur um die Qualität des Textes und das ist nie eine moralische Frage und deswegen hat Tosch da auch nie was einzuwenden gehabt, denn der ist ja, wie wir wissen, von Beruf eben auch Schriftsteller und plagt sich mit diesem Problem ja selber schreibend sein ganzes Leben und deswegen gibt es da eigentlich zwischen Tosch und mir, glaube ich, schon beruflich gesehen eine Einigkeit, dass man alles darf, Hauptsache es ist gut geschrieben.
Apropos gut geschrieben, lassen Sie uns über diesen wirklich genialen Titel des Buches sprechen. Die vorletzte Frau, nicht nur für Tosch ist Katja oder waren Sie die vorletzte Frau? Die Erfahrung haben Sie vorher auch schon mit einem anderen Mann gemacht. Wann wussten Sie, der Titel ist es und kein anderer?
Ach, mit den Titeln ist das immer so eine Sache. Also ich denke mir immer ganz viele Titel aus, die dann irgendwie alle ein bisschen sperrig oder doof oder gewollt klingen und die also irgendwie einfach nicht hinhauen. Manchmal ist es so, dass so ein Titel einem so zufällt unterwegs beim Schreiben oder auch, dass man ganz am Anfang eine Idee hatte, die man irgendwie wieder verworfen hat und dann wurde es doch die erste Idee. Hier war es so, dass der ganz spät zu mir kam. Ich hatte auch viele andere Titel und der Titel kam sozusagen genauso spät, wie die Erwähnung der vorletzten Frau im Buch stattfindet, nämlich auf der vorletzten Seite. Und dann irgendwann wusste ich, ach, das ist ja eigentlich ein super Titel. Das war ganz spät. Man denkt immer, oh Gott, in diesem Fall, jetzt bei diesem Buch fällt mir nie ein Titel ein. Ist aber noch nie passiert. Irgendwann hat man ihn immer.
Ich hätte ja sogar gedacht, dass es andersrum war, dass das von Anfang an wie so ein Arbeitstitel war, der dann nur noch mit Leben gefüllt werden musste.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also die Arbeitsziele nenne ich ihn nicht, die sind alle peinlich. Nee, das war wirklich ganz gegen Ende. Vielleicht auch erst, wenn man so einen Druck verspürt und Abgabetermine, denkt, jetzt muss aber irgendwas und dann entscheidet man sich eben einfach.
Wenn das eigene Leben zu Literatur gemacht wird, dann wird das ja gerne Autofiktionalität genannt. Das ist so ein Begriff, der seit gut 10 Jahren vermehrt durch den Literaturbetrieb geistert. Mir zumindest ist er vorher nicht aufgefallen. Sie haben aber schon lange davor ihr eigenes Leben in den Fokus ihrer Literatur genommen, auch schon in ihrem ersten Roman, Die Staubfängerin. Was reizt Sie daran?
Wie gesagt, auch das kann ich mir gar nicht aussuchen. Ich bediene mich schon immer voller Freude an meinem eigenen Leben und an dem, was mich beschäftigt, was ich erlebe, was ich mich frage, was ich nicht geknackt kriege. Also das ist eigentlich schon immer mein Schreibstoff. Und dass das jetzt Autofiktion seit einer Weile heißt, das ist mir eigentlich ziemlich Schnuppe, weil wie gesagt, ich mache es ja schon immer so. Und ich finde auch fürs Lesen, also ob man sich jetzt entscheiden sollte, liest man Fiktion oder Autofiktion, im Grunde zählt immer nur, ob einen die Geschichte erreicht, ob man freiwillig auf die nächste Seite umblättert, ob man wissen will, wie es weitergeht, wie man das dann theoretisch betitelt und nennt oder in welche Schublade das andere Leute stecken, ist für den, der schreibt und für den, der liest, ja eigentlich egal.
Ja, aber was glauben Sie denn, macht diese Autofiktionalität für uns Leser so reizvoll? Ist das sowas wie Sensationslust oder Voyeurismus?
Naja, so viel Sensationslust oder Voyeurismus, wie eben immer beim Lesen dabei ist, ne? Wenn man liest, will man ja immer sich ins Verhältnis zur Geschichte setzen können. Und man will immer, also jedenfalls ist es bei mir als Leserin auch so, ich will immer gefangen genommen werden, ich will mitgenommen werden, ich will mitfiebern, ich will meine eigenen Gedanken und Themen und Dinge dazu sortieren können. Und das ist, wenn es sozusagen aus dem jetzigen Leben, aus dem Hier und Jetzt ist, die Geschichte und geschildert wird, kann ich natürlich mich dazu tun. Und das ist, glaube ich, ein großer Reiz beim Lesen.
Ja, neben der Liebesbeziehung und der Erkrankung von Tosch gibt es noch mindestens ein weiteres großes Thema in Die vorletzte Frau, nämlich das oft gnadenlose und unberechenbare Schriftstellerleben. Also während Tosch einen Literaturpreis nach dem nächsten einheimst, da stockt ihre eigene Karriere. Und aus der Not heraus, aber wohl auch ein bisschen wegen ihrer Abenteuerlust, glaube ich, machen sie dann eine Fortbildung und arbeiten schließlich als Fußpflegerin. Daraus wurde auch ein Buch, nicht nur das, es wurde sogar ein Bestseller, Marzahn, Mon Amour. Jetzt mal unter uns, Sie haben diesen Fußpflegelehrgang doch nur gemacht, um später drüber schreiben zu können, oder?
Ganz unter uns. Also das war wirklich nicht so. Ich habe das ja wirklich in einer großen, krisenhaften Zeit gemacht, ne? Und ich hätte das natürlich niemals gemacht, wenn die Novelle, die ich damals fertig geschrieben hatte, einen Verlag gefunden hätte. Und da war ich doch recht schockiert und habe irgendwann gedacht, ich kann ja nicht nur sozusagen auf den Büchern sitzen bleiben, die ich bereits veröffentlicht habe und ansonsten jetzt jammern und ningeln und die Welt für ungerecht halten und schlechte Laune haben. Und dann ist das durch viele Zufälle zu mir gekommen und dann dachte ich, dann mache ich das jetzt einfach. Ich mache das, weil es besser ist, als den ganzen Tag nur in der Küche zu sitzen und zu jammern. Und natürlich, neugierig sind wir Autoren. Es ist immer so, dass man denkt, na ja, wer weiß, was ich da erlebe und wer weiß, ob ich da nicht auf andere Gedanken komme. Das hat dann auch stattgefunden, aber erst nachdem ich eine gewisse Routine entwickelt hatte in dem Beruf. Also ich habe erst mal 2-3 Jahre, glaube ich, einfach wirklich nur Füße gepflegt. Und irgendwann kam eine Anfrage und dann entwickelte sich das sozusagen in den ersten kleinen Text. Aber das war sozusagen kein direkter, geradliniger Plan oder keine Strategie, sondern erstmal nur eine Ausflucht. Und natürlich musste man irgendwie auch ein bisschen Geld dazu verdienen, darf man auch nicht vergessen, ne?
Ja, gerade wird an einer Verfilmung von Marzahn, Mon Amour gearbeitet. Ihr neues Buch, Die vorletzte Frau, ist ein großer Erfolg. Ende des Monats werden ihre allerersten beiden Bücher sogar neu aufgelegt. Das passiert sehr selten bei Büchern, dass sie neu aufgelegt werden nach so vielen Jahren. Sprich, der große Schriftstellerinnen-Erfolg, der ist jetzt zurück. Hätten Sie damit gerechnet, als Sie in Marzahn Hornhaut gehobelt haben?
Nee, eben überhaupt nicht. Das ist, was ich eben sagte. Das war die von mir immer sogenannte Drei-Komponenten-Krise. Da war sozusagen die Geliebte nicht mehr gebraucht, auch nicht mehr brauchbar wegen fortgeschrittenem Alter. Die Tochter war groß und brauchte die Mutter nicht mehr und die Schriftstellerei lag völlig auf Eis. Also im Literaturbetrieb kam ich nicht mehr vor. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und deswegen war ich ja so glücklich mit der Arbeit in Marzahn, weil ich eben völlig andere Leben kennengelernt habe und in eine ganz andere Welt eingetaucht bin. Das war dann eben so toll für mich und ich habe so viel von den alten Leutchen beim Hornhauthobeln gelernt, dass ich irgendwann es eben doch wieder in Text verwandelt habe. Und natürlich ist es jetzt toll, dass ich in den Kernberuf zurückkehren konnte und wieder ein bisschen mitspielen darf. Ne? Aber wir sind alles gewohnt, wer weiß, wie es noch kommt.
Ja, bei Marzahn Mon Amour und jetzt auch bei Die vorletzte Frau wird deutlich, Ihnen scheint so gar nichts Menschliches fremd zu sein. Sie haben offenbar so einen Softspot für Menschen mit Gebrechen. Wären Sie bestimmt auch eine gute Ärztin geworden?
Nee, also das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Das würde ich nicht sagen. Aber natürlich... Ja, in dem Buch jetzt, in der vorletzten Frau ist es auch so, es geht ja da nicht nur um die Gebrechen eines kranken Körpers, sondern es geht ja sozusagen auch um die herrlichen Körper, wie sie sich in der Liebe vereinigen. Das ist eben alles immer mit sehr viel Körper. Ob mich das von anderen unterscheidet, weiß ich eigentlich gar nicht. Für mich gehört es eben immer alles zusammen und das rein Vergeistigte liegt mir offenbar nicht so sehr. Also die Körper erzählen ja immer auch viel über das, was sonst noch so stattfindet, ne, zwischen den Menschen.
Ich glaube schon, dass sie das unterscheidet, denn ich habe mit einer Bekannten über Marzahn Mon Amour geredet und die hat gesagt, oh, ich musste mich so ekeln beim Lesen des Buches und dann dachte ich, ja, irgendwie liegt das nahe und trotzdem merkt man bei Ihnen die ganze Zeit diese Verbundenheit mit Ihren Patienten und Patientinnen und dass Ekel nie eine Rolle gespielt hat.
Das war auch so, das wurde ich damals auch öfter mal gefragt. Also eigentlich war es immer so, natürlich kann man sich ekeln vor Füßen anderer Leute, ne? Also wenn ich überlegt habe, wovor ich mich ekle, dann waren das eigentlich nie die Füße oder nie alte Haut oder sonst was, sondern wenn ich mich vor was geekelt habe, dann waren es eigentlich immer die Köpfe oder der Geist oder wenn Leute einfach auf eine merkwürdige Art sich verhalten haben, der Fußpflegerin gegenüber. Also es hat mich viel mehr angewidert, ja, eine gewisse Arroganz oder von oben herab behandelt zu werden. Das fand ich dann wirklich eklig. Aber eben nicht die Füße, also nicht das Körperliche.
Also man könnte sagen, die Stinkstiefel im übertragenen Sinne,
ja,
haben Sie mehr
genau.
Geekelt.
Viel mehr, viel mehr.
Ja, Medizin haben Sie tatsächlich nie studiert, auch wenn ich glaube, dass das gepasst hätte. Stattdessen haben Sie das legendäre Deutsche Literaturinstitut in Leipzig besucht, kurz DLL. Das ist so eine Einrichtung, die diese Aussage schreiben ließe, sich weder lernen noch unterrichten, immer wieder ja, erfolgreich widerlegt hat. Julie C. hat das Institut zum Beispiel besucht, Clemens Meyer, dem müssten Sie während Ihres Studiums sogar begegnet sein.
Dem bin ich begegnet, genau.
War das DLL für Sie auch immer schon so ein Sehnsuchtsort, wie für viele andere angehende Schriftsteller?
Also damals, als ich mich dort beworben habe, ja, das war irgendwie sehr, sehr reizvoll. Und ich hatte ja schon immer am Theater auch gerne geschrieben und überhaupt mich gern schriftlich ausgedrückt und geäußert. Und habe mich dann da beworben, aber das war jetzt nicht so, dass ich unbedingt dorthin hätte müssen. Also ich habe es einfach mal versucht und war dann natürlich sehr positiv überrascht, dass es geklappt hat. Und habe auch die Zeit dort wirklich genossen. Also das war ja nicht immer schön, ne? Man wurde ja da auch sozusagen rund gemacht und zerlegt, wenn man irgendwie einen Text abgegeben hatte, der den anderen aus irgendwelchen Gründen nicht gefällt oder gefallen hat. Aber die Intensität der Auseinandersetzung, die war schon einzigartig. Also 3 Jahre dort zu studieren und jede Woche mit eigenen Texten, mit den Texten der anderen. Es war ja wirklich sehr textpraktische Arbeit, sich auseinandersetzen zu dürfen. Das war sehr luxuriös, wenn auch manchmal schmerzhaft. Und was auch noch toll war, dass immer so viele verschiedene Schriftsteller dort gelehrt haben. Die hatten ja sozusagen, das haben sie, glaube ich, immer noch, dieses Konzept, dass Gastdozenten kommen. Also, dass alle halbe Jahre Schriftsteller dorthin kommen und ihre Erfahrungen weitergeben. Und da ist also sozusagen auch für jeden immer was dabei gewesen. Das fand ich toll. Und so hat man sich wirklich also fortbilden können auf der Ecke. Das war eigentlich sehr luxuriös.
Für jeden war was dabei, sagen Sie. Das ist ganz schön, wenn man überlegt, dass Tosch einer dieser Gastdozenten war, den Sie ohne das DLL vielleicht gar nicht kennengelernt hätten.
Nee, glaube ich nicht, ja.
Am Ende von Die vorletzte Frau, da lernt die Ich-Erzählerin einen anderen Mann kennen. Auch so eine ganz spannende Figur und in vielen Bereichen das genaue Gegenteil von Tosch. Matze heißt dieser Mann. Erfahren wir mehr über den in Ihrem nächsten Buch?
Das freut mich jetzt wirklich, dass Sie das fragen. Das hat nämlich noch nie jemand zur Sprache gebracht. Matze als Figur. Super Idee. Ich weiß es noch nicht. Also ich kann nichts versprechen. Aber ich finde auch, dieser Matze, der ja sozusagen eher eine Kneipenexistenz ist und wirklich das Gegenteil eines Intellektuellen und Schriftstellers, ist noch nicht auserzählt. Da sprechen Sie was Interessantes an. Ich weiß es noch nicht. Es könnte passieren, dass Matze doch noch mal vorkommen muss.
Finde ich ganz gut. Katja Auskamp, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Sie haben sich entschieden für Sailing in der legendären Version von Rod Stewart. Warum?
Das kommt, weil dieses Lied in meinem Roman eine Rolle spielt. Und zwar gibt es da eine Szene, da liegt Tosh auf dem Bett in Friedrichshain, Berlin-Friedrichshain, und hört Musik und hört dieses elegische Lied. Und das ist so eine, ja, da entsteht eine ganz melancholische Stimmung, weil Tosh ist ja Schweizer und Sailing ist ja sozusagen, ja, das Segeln auf dem See. Er ist auch an einem Schweizer See groß geworden. Das ist auch seine Heimat, dieser See. Und er liegt also in Friedrichshain und hört dieses Lied. Ja, als ob vielleicht Tosh auch so Sehnsucht nach seiner Heimat oder nach Zuhause hat. Das ist so ein Moment, an den ich mich erinnert habe und den ich dann eben auch aufgeschrieben habe. Deswegen habe ich dieses Lied ausgesucht. Wir können es ja anhören als einen kleinen Gruß an Tosh in der Schweiz.
Das machen wir. Danke, dass Sie uns den Titel mitgebracht haben und danke für das Gespräch, Katja Auskamp.
Sehr gern, Dankeschön.